Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Am Mikrofon ist Ralf Henscheid, herzlich willkommen. Wir berichten in den kommenden Minuten über die Fußballrelegation um die zweite Liga, Missbrauch im Sport und über einen großen Moment. Vor genau 35 Jahren gewann Boris Becker Wimbledon. Nachdem gestern Abend Werder Bremen den Klassenerhalt in der ersten Liga sicherte, mit einem Unentschieden in Heidenheim, kämpfen der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt um das letzte Ticket in Liga 2. Nürnberg, langjähriger Erstligist sogar, droht der Absturz in Liga 3. Ingolstadt will aus der dritten wieder nach oben. Edgar Endres.
Es ist der jüngste Spieler des 1. FCN, der mit seinen beiden Toren den Grundstein für den weiteren Zweitligaverbleib legt. Fabian Nürnberger, gebürtiger Hamburger, trifft bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Flachschüssen ins rechte Eck. Von Beginn an spielt Ingolstadt im Max-Morlock-Stadion wie gelähmt. Nicht eine Chance gelingt in den 90 Minuten. Ganz anders die hochmotivierten Klubberer mit ihrem Übergangscoach Michael Wiesinger. Hätten die Franken gegen müde wirkende Ingolstädter ihre Restchancen genutzt, der Club hätte die Reise nach Oberbayern am Samstag gar nicht mehr antreten müssen.
4 Jahre und 6 Monate Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. So lautet das Urteil gegen einen Freiburger Fußballtrainer. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann sexuelle Übergriffe auf 7 Jungen verübt hat. Andrea Schildke.
Was hier angeklagt ist, ist die Spitze des Eisbergs, so der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. 22 Taten hat das Gericht letztendlich verurteilt, es dürften aber wesentlich mehr gewesen sein. Denn der Verurteilte war mehr als 12 Jahre Trainer von Jugendfußballmannschaften in mehreren Vereinen in der Region Freiburg. Bei den Übergriffen sei der Verurteilte strategisch vorgegangen. Bei spielerischen Rangeleien habe er die Jungen berührt, sie an den Geschlechtsteilen angefasst. Die betroffenen Kinder, teilweise gerade einmal 10 Jahre alt.
Der Angeklagte war fast ihr Freund. Man hat gerangelt, man hat miteinander gespielt und dabei kam es zu Übergriffen, die dann damals von den Kindern nicht so bewertet wurden, wie sie juristisch zu bewerten sind.
So Oberstaatsanwalt Eckhard Berger. Auch während die Jungen schliefen, hatten die Übergriffe stattgefunden, stellte das Gericht fest. Teilweise hat der Verurteilte von den Taten auch Fotos gemacht. Dadurch konnten die betroffenen Jungen identifiziert werden. So erfuhren sie teilweise erst nach 10 Jahren, was ihnen ihr ehemaliger Trainer angetan hat. Die Tätigkeit im Fußball war
sein Weg zu den Kindern, zu den nackten Kindern, zu den duschenden Kindern, teilweise in Trainingslagern, zu den schlafenden Kindern. Diesen Zugang hatte er als Fußballtrainer und nur als Fußballtrainer.
Erläuterte Oberstaatsanwalt Eckhard Berger. Zusätzlich hat der Mann tausende Bilder und Videos mit sexuellen Gewaltdarstellungen an Kindern besessen und verbreitet. Der Sachverständige hatte dem Verurteilten eine Kernpädophilie attestiert und nach der Haftsicherungsverwahrung empfohlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Und wir bleiben beim Thema Missbrauch, der muss nicht immer sexueller Art sein. Es kann ebenso die Macht des einen über den anderen meinen. Machtmissbrauch, dieser kann physisch und oder auch psychisch ausgeübt werden. Ein besonderer Fall, in dem Körper und Seele zutiefst gelitten haben, ist der einiger britischer Turnerinnen, die sich nun erstmals in einer englischen TV-Reportage geäußert haben. Aus London, Burkhard Birke.
Ich wurde gezwungen zu hungern. Das hat mein Körper nicht ausgehalten. Keine Kohlenhydrate bei 2-maligem Training am Tag. Das hat mein Stoffwechsel als 10-Jährige nicht mitgemacht. Wenn ich dann zu Hause wieder normal gegessen habe, musste ich mich übergeben.
Catherine Lyons erhebt schwere Vorwürfe gegen die Methoden beim britischen Turnverband. Lyons war britische Junioren- und Europameisterin im Turnen. Der Preis für den Erfolg war der heute 19-Jährigen jedoch zu hoch. Ausgehungert, angeschrien und beschimpft zu werden, hatte offenbar System. Gelegentlich wurden Mädchen sogar in Schränke eingesperrt. Albträume und Bettnässe waren oft die Folge. Catherine Lyons wurde 1,5 Jahre lang wegen posttraumatischer Störungen behandelt. In einer Dokumentation des Fernsehsenders ITV erhebt auch die frühere Olympiateilnehmerin und Commonwealth-Spiele-Goldmedaillengewinnerin Lisa Mason schwere Vorwürfe. Die mittlerweile 38-Jährige berichtet vom Barrentraining, bis die Hände bluteten, und anderen Methoden, um die Turnerinnen zu Höchstleistungen zu treiben. Auf Verletzungen wurde keine Rücksicht genommen.
Einige meiner Mannschaftskollegen warfen rezeptpflichtige Voltaren-Tabletten ein. Sonst hätten sie das Training nicht überstanden. Und wenn die Wirkung nachließ, kam die Kortisonspritze.
Eine ganze Reihe von britischen Turnerinnen meldete sich im Nachgang zu einer Netflix-Produktion über den Missbrauchsskandal im US-Turnen zu Wort. Anders als in den USA sind in Großbritannien bislang jedoch keine Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs erhoben worden. Der Verband verurteilte das Verhalten einiger Trainer, das nicht den Standards entspräche. Die Athleten wurden aufgefordert, jedwedes Fehlverhalten der Integrity Unit, also der Ethikkommission, zu melden. Lisa Mason bleibt jedoch skeptisch.
Viele haben Angst. Sie würden gerne offen sprechen, fürchten aber um ihre Position. Wir wissen warum. Nächstes Jahr ist Olympia und niemand will die Personen verärgern, die über Nominierung entscheiden.
Die amerikanische Eishockey-Profiliga hatte ihren letzten Spieltag am 12. März. Dann kam auch dort der Corona-Shutdown. Nun geht es bald wieder los. Die Spielergewerkschaft und die Liga haben den bestehenden Tarifvertrag um 4 Jahre verlängert und damit den Weg für die Wiederaufnahme der Meisterschaft geebnet. Aus den USA, Jan Bösche.
Der verlängerte Tarifvertrag enthält einige neue Regeln, zum Beispiel, wie die Eishockeyspieler wieder zu Olympischen Spielen reisen könnten. 2018 in Südkorea waren sie nicht mit dabei. Außerdem geht es ums Geld. Laut Medienberichten verzichten die Spieler zum Beispiel in der kommenden Saison auf 10% ihrer Gehälter. Das Geld soll in den folgenden 3 Spielzeiten dann wieder zurückgezahlt werden. Spielervertreter und Liga einigten sich auf einen Plan, wie der Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder starten könnte. 24 Teams sollen beteiligt sein. Am 13. Juli könnten sie ihre Trainingslager starten. Die Spiele sollen im August in 2 Spielorten in Kanada starten. Medienberichten zufolge treffen in Toronto die 12 Teams der Eastern Conference aufeinander, in Edmonton die Teams der Western Conference. Tage vorher werden die Spieler anreisen und dort abgeschottet unter strengen Auflagen. Die Vereinbarung regelt zum Beispiel auch, wann sie ihre Familien sehen können. Spieler, die nicht teilnehmen wollen, haben die Chance abzusagen.
In Sachsen könnten vom 1. September an wieder Zuschauer in den Fußballstadien und Hallen zugelassen werden. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD heute in Dresden. Demnach würden dann Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern möglich sein, allerdings unter Einhaltung von Hygieneregeln und der Kontaktverfolgung. Es werde jedoch keine vollen Stadien geben und endgültig beschlossen sei dies auch noch nicht, so die Ministerin. Und dann war da noch der 7. Juli. Heute, genau vor 35 Jahren, schaute die Tenniswelt gespannt nach London. Es war ein Tag, der deutsche Sportgeschichte schrieb. Ein rothaariger, 17-jähriger Boris Becker gewann zum ersten Mal das Tennisturnier von Wimbledon. Philipp Hofmeister.
Es dauerte eine ganze Weile, bis der junge Mann mit dem rotblonden Haar diesen Tag verarbeitet hatte.
Manchmal ist schon ein bisschen komisch für mich, muss ich sagen, dass mich jetzt plötzlich alle kennenlernen wollen und so.
Natürlich wollten ihn alle kennenlernen, diesen bis zum 7. Juli 1985 größtenteils völlig unbekannten Deutschen, der mit seinem Sieg über Kevin Curran über Nacht die Tenniswelt eroberte.
Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker. Boris Löwenherz möchte man ihn fast nennen. Er schreibt Tennisgeschichte.
Vielleicht kam es auch alles 1-2 Jahre zu früh an diesem Sommertag im Juli 1985. Denn auf Boris Becker schaute plötzlich die ganze Welt. Und das war nicht einfach für einen 17-Jährigen.
Dass man in diesem Moment gerade als 17-Jähriger nicht umreißt, was man denn da jetzt eigentlich historisch sportlich geschafft hat. Und ich hätte mir nie träumen lassen, was mir alles passiert seit dieser Zeit.
Sagt der Mann, der bei Madame Tussauds als Wachsfigur steht, nachdem eine Meeresschnecke benannt wurde, dem sie in Nordkorea eine Briefmarke gewidmet haben. Und der doch in Deutschland nie so richtig geliebt wurde. Finanzprobleme, Besenkammer-Affäre, 4 Kinder von 3 Frauen. Was anderswo als Lebemann gefeiert wird, wird in Beckers Heimat kritisch hinterfragt. Auch deshalb ist Bum Bum Boris bis heute als Mensch am liebsten dort, wo er sich schon als junger Sportler am wohlsten fühlte, in London, weil ihn die Briten zum einen respektieren und zum anderen in Ruhe lassen.
Mein Vorteil ist, ich bin nicht der Bekannteste, also David Beckham und Mick Jagger und wie sie alle heißen, sind deutlich bekannter wie ich. Es gibt so einen Titel, den ich bekommen habe, Britain's Favorite German.
Und das seit nunmehr 35 Jahren, seit diesem 7. Juli 1985.
Ich habe diesen Tag immer als meinen 2. Geburtstag bezeichnet.
Seit das Tennistalent Boris Becker über Nacht zum Weltstar wurde, auf dem heiligen Rasen von Wimbledon.
Noch eine Meldung, erst der Aufstieg, dann der Abschied. Nur 6 Tage nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hat sich Eintracht Braunschweig überraschend von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Der auslaufende Vertrag des 48-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der Verein heute mit. Dafür kommt einer zurück, der 2-malige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso kehrt offenbar in die Formel 1 zurück. Das meldet die BBC.